Wir sind gebeten worden, etwas zur Fußball-WM zu machen. Fußball. Wir haben ja ganz viele, viel Spaß dabei. Und vielleicht hattest du auch einen dieser wirklich besonderen Momente, wo du so eine richtige Gänsehaut bekommen hast, als du mitbekommen hast, dass Felix Metscher und auch Jonathan Tah, dass sie zusammen mit den Spielern von Curaçao nach dem Spiel einen Gebetskreis gebildet haben. Was war da los? Im Nachhinein haben sie gesagt, wir sind zwar in dem Spiel, sind wir Gegner, aber nach dem Spiel sind wir Christen wieder eins. Und dann haben sie zusammen gebetet und haben, was genau sie gebetet haben, wissen wir nicht, aber haben sich Gott anvertraut und haben diese Gemeinschaft im Gebet dort praktiziert. Etwas Besonderes, was wir sonst bisher nicht so gekannt haben. Und das beeindruckt irgendwie, dass Menschen hier zusammenkommen, gläubige Menschen, die sich outen und zeigen, wir sind Christen. Nun geht es in diesem Video absolut nicht um die Frage, ist die Fußball-WM, ist die Fußball-Bundesliga, sind das Dinge, die zur Welt gehören oder nicht? Natürlich habe ich dazu eine Überzeugung, aber das ist jetzt nicht das Thema. Außer in einem Punkt, wo ich das noch einmal kurz streifen möchte. Es geht auch natürlich nicht darum, dass wir jetzt, weil dieser Moment des gemeinsamen Gebets in vielen Statusmeldungen bei WhatsApp gezeigt worden ist, dass wir jetzt geradezu dazu aufrufen, jedes Spiel, wo Christen spielen, jedes Deutschlandspiel sich anzuschauen, weil das eben etwas besonders Wertvolles ist. Können wir das sagen? Wohl kaum. Aber was uns doch beeindruckt hat, ist dieses Gebet. Und das Gebet ist wirklich etwas, was uns Christen auszeichnet. Wir finden in Apostelgeschichte 9, dass gerade das als das besondere Kennzeichen eines Christen genannt wird. Da war Saulus von Tarsus. Das war ein Jude voller Energie. Und dieser Jude hat die Christen verfolgt. Und dann wurde auf einmal Ananias zu ihm gesendet. Und er wusste nur, dass das ein Mann war, der Christen bis aufs Blut verfolgt hat. Und dann sagt der Geist Gottes zu ihm, der Herr sprach zu ihm und sagt, dass er gehen soll zu Saulus. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 9, Vers 11, denn siehe, er betet. Das heißt, das erste Kennzeichen von neuem Leben, von wahrem Leben, ist das Gebet. Und damit finden wir, dass wenn jemand zu dem Herrn Jesus Christus, zu Gott, unserem Vater, betet, dann ist das ein Kennzeichen, das ist ein Christ. Und wenn er das öffentlich tut, dann bekennt er sich zu dem Glauben. Es ist übrigens auch etwas Schönes, wenn man dieses Gebet gemeinsam tun kann. Wir finden viele Stellen, und ich meine jetzt nicht, dass es ein gemeindliches Gebet gibt, das gibt es natürlich auch, sondern dass man als Christen zusammen betet. Man hat ja das Gebet bezeichnet als das Atmen der Seele. Ohne Atmen kann ein Mensch nicht leben. Ohne Beten kann ein Christ nicht leben. Und wenn diese Fußballer das gemacht haben, dann zeigen sie, dass wirklich ihr Glaubensleben atmet, dass sie geistlicherweise lebendig sind. Und das ist natürlich auch etwas Schönes. Sie haben das zusammengetan. Und wir lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 24, da gab es die Gemeinde Gottes noch nicht. Und da haben aber diejenigen, die gläubige Juden waren, damals zusammen gebetet. Und sie beteten und sprachen, du Herr Herzenskenner. Das finden wir später auch nochmal in Apostelgeschichte 16. Da finden wir, dass Paulus und auch Silas im Gefängnis waren in Philippi. Und da wurden sie wirklich misshandelt und ihnen wurde Gewalt angetan. Und dann lesen wir, dass sie um Mitternacht, wir kennen das besonders, dass sie einen Lobgesang ausgesprochen, das heißt gesungen haben. Aber zunächst steht, dass sie beteten. Dieses gemeinsame Gebet, was zusammenbindet, was zusammenführt. Aber was ist das Gebet in erster Linie mal? Das Gebet zeigt, dass wir demütig sind. Denn wir verstehen, dass wir von Gott abhängig sind, dass wir ihn brauchen. Und wenn man so betet, dann zeigt man, ich bin demütig. Ich zeige meine Abhängigkeit von Gott. Ich zeige meine Hilflosigkeit. Ich alleine, ich kann das nicht auf die Wege stellen. Und das ist einfach etwas Schönes, wenn wir auf diese Weise unser Gebet ausdrücken. Auch das Vertrauen zu Gott, dass er uns helfen kann. Dieses Vertrauen, dass er uns nicht allein lässt, sondern dass er an unserer Seite steht. Und damit ist auch Hoffnung verbunden. Die Hoffnung, dass der Herr uns in einer schwierigen Situation oder auch in einer guten Situation ein gutes Ziel anlaufen lässt. Dieses Gebet bindet auch solche zusammen, die vielleicht in dieser Welt außerhalb stehen. Das ist ja so, als Christen gehört man nicht zu denen, die besonders wertgeschätzt werden in dieser Welt. Und das gilt ganz besonders für Netscher und auch für Tah, wenn sie als Christen sich erweisen in einer Umgebung, wo sehr viel Gottlosigkeit, wo sehr viel Egoismus da ist, wo eben die Welt letztlich zu Hause ist. Und wenn man sich da zusammentut als solche, die gläubig sind. Ich denke da so an einen Vers wie in Malachi 3, Vers 16. Da unterredeten sich miteinander, die den Herrn fürchten, und der Herr merkte auf und hörte, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben. Ja, das ist wirklich etwas Wunderbares, dass inmitten einer ungläubigen Umgebung man sich so zusammentut. Und hier heißt es ja ausdrücklich, dass Gott hörte. Das heißt, da gab es einen, da gab es mehrere, die wissen konnten, dass Gott zuhörte. Er hat ja nicht nur zugehört, sondern wir lesen, er merkte auf, er sah das. Und wenn du mit anderen im Gebet bist, Gott sieht das, er merkte auf. Wenn diese zwei mit den anderen und das auch bei anderen Spielen getan haben und tun werden, dann merkt Gott auf, dass da solche sind, die wirklich für deren Herzen für ihn schlägt, die wirklich mit dem Herrn leben möchte. Er hörte, das heißt, er hörte auch das Gebet, was sie gesprochen haben, er hörte zu und er tat ihnen das, was zum Segen für sie war. Dass sowas in einer solchen Umgebung ja von Götzendienst, von Welt, von Religion, das ist ja, Fußball ist ja wie eine Religion, dass das natürlich zu Anfeindungen führt, das ist ja völlig klar. Wir lesen in Johannes 15, dass der Jesus zu seinen Jüngern sagt, wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieb haben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe, darum hasst euch die Welt. Das heißt, die Welt will das nicht. Die Welt lehnt das ab. Es ist ja keine Frage, dass die Welt versucht, das zu diskreditieren. Solche werden sofort als homophob bezeichnet. Das ist ja ein bemerkenswerter Begriff. Homo, da geht es um die Homosexualität. Und phob, das ist ja Angst, als ob man Angst vor der Homosexualität hat. Nein, man will einfach auf der Seite stehen, auf der der Herr Jesus steht. Man möchte einfach das tun, was Gottes Wort sagt, auch zu solchen moralischen Themen. Und deshalb wird man angefeindet. Da braucht man sich gar nicht zu wundern. Da wird man eingeschüchtert. Aber dabei darf man wissen, dass der Herr Jesus uns vorangegangen ist. In Johannes 15, Vers 18 heißt es ja zuerst, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Das heißt, da, wo die Welt regiert, da sind wir auf der Seite dessen, der vor uns diese Verwerfung, diese Ablehnung erlebt hat. Und da versucht die Welt natürlich einzuschüchtern, das ist ja keine Frage. Und sie versucht uns so einzuschüchtern, wie sie das zum Beispiel bei Metscher auch gemacht hat, als er damals zu Borussia Dortmund kam. Und dann sofort Fanverbände gegen ihn aufgestanden sind. Und diese Einschüchterung, die führt natürlich ganz leicht dazu, dass man einen Schritt zurückgeht, dass man versucht, das irgendwie kompromisshaft auszudrücken. Das hat ja Metscher damals auch gemacht. Und das ist schade. Das ist deshalb schade, weil natürlich die Wunden, die man geschlagen hat sozusagen, die markanten Begriffe, die man benutzt hat, um Gottes Wort, um Gottes Gedanken deutlich zu machen, die bleiben. Aber eben dieser Hass, der darauf kommt, der bleibt eben dabei. Aber man selbst geht einen Schritt zurück und weicht irgendwie zurück. Ist das nicht das auch, was zum Beispiel Abraham gemacht hat? Abraham, als er eigentlich mit Konsequenz aus Ur in Chaldäa gekommen ist und dann nach Ägypten weitergegangen ist und seine Frau verleugnet hat, weil er Angst hatte vor der Einschüchterung. Wie war das mit Petrus, als er dort, als der Herr Jesus gefangen genommen wurde, in den Hof des Hohen Priesters ging? Da wollte er mit Glaubensenergie hingehen, aber dann wurde er eingeschüchtert und dann ist er zurückgewichen. Und damit ist eigentlich das Zeugnis letztlich dahin. Es bleibt das, was man gesagt hat, und das werden sie immer angreifen. Und das werden wir erleben, ja, dass man in dieser Weise einfach immer einen solchen Angriff dann auch erleben wird und dass man einfach wissen muss, ja, dass die Welt uns eben nicht haben möchte. Nein, da wollen wir uns so verhalten, wie die Thessalonicher das getan haben. Ich finde das so beeindruckend. Die haben auch Widerstand gehabt. Wir lesen das in beiden Thessalonicher Briefen, wie sie verfolgt worden sind. Und doch sind sie dabei geblieben, als sie sich von den Götzenbildern zu Gott bekehrt haben, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Und so wurden sie zu Vorbildern. Sie blieben bei der Botschaft. Sie sind nicht zurückgeschreckt, sondern sie haben diese wahre Botschaft weiter verteidigt und sind dabei geblieben. Und das wünsche ich uns allen, dass wir das tun. Dass, wenn wir jetzt solche sehen, die beten und die sich da wirklich auf die Seite des Herrn Jesus stellen, dass wir für sie beten, dass sie nicht zurückweichen von der klaren Botschaft zu dem Herrn Jesus und dass wir selber auch solche sind. Leider ist es ja so, dass das Wort von solchen, die in der Welt zu Hause sind, auch irgendwie wenig Gewicht hat. Ich denke da an eine Person wie Lot. Lot war ein Gläubiger. In 2. Petrus 2 wird dreimal in einem Vers gesagt, dass er gerecht war oder seine gerechte Seele gequält hat. Aber wir sehen, dass er in Sodom zu Hause war, dass er da, obwohl er ein Gläubiger war, obwohl er ein Gerechter war, irgendwie gemeinsame Sache mit der Welt gemacht hat. Und da finden wir, dass sie zu ihm sagen, als es dann auf einmal hart auf hart kam, der eine da ist gekommen, um als Fremder hier zu weilen und er will den Richter machen. Ja, das wollte er. Er wollte eben in beiden Seiten zu Hause sein. Und das müssen wir uns natürlich fragen, kommen wir damit weiter, wenn wir wirklich auf diese Art und Weise in der Welt irgendwie zu Hause sind, aber dann doch irgendwie Fremdkörper bleiben. Sie werden uns nicht annehmen, so wie sie das eben auch mit Lot nicht gemacht haben. Später finden wir das bei David auch. Auch David ist letztlich nicht angenommen worden, als er dort zu den Philistern kam. Er gehörte nicht zu den Philistern. Er wollte sich irgendwie von Saul flüchten von diesem Problem und ist dann bei den Philistern gewesen. Aber kurze Zeit später haben sie gesagt, der gehört doch gar nicht zu uns. Schick den bitte weg. Und dann haben wir auch als drittes Beispiel Obadja. Obadja, diesen Propheten zur Zeit von Elia, der hat das auch versucht, aber es hat letztlich nicht gewirkt. Obadja ist dann irgendwie jemand gewesen, mit dem Ahab irgendwie gemeinsame Sache gemacht hat. Und das führt ja nicht weiter. Da kommt man ja nicht weiter damit, wenn man auf diese Weise versucht, irgendwie in der Welt zu bleiben und doch Christ zu sein. Und das müssen sich natürlich solche Fußballer fragen, die irgendwie mitten in der Welt zu Hause sind, in einem Bereich, wo Business, das große Geld, das große Thema ist, das ja fast wie eine Religion geworden ist. Ja, wir sollten in diesem Umfeld immer bedenken, dass wir von der Ungerechtigkeit abstehen sollen. Dass es von Gottes Gedanken wichtig ist, dass man eben mit der Welt nicht gemeinsame Sache machen kann. Und da kommt natürlich die Frage auch, wenn jetzt hier mehrere zusammen gebetet haben. Ich bin auf diese Frage angesprochen worden. Kann man das eigentlich positiv sehen? Ist das nicht ein Problem? Erstens, dass jetzt alle möglichen, egal welcher Couleur, das in ihrem Status haben, ob sie Katholiken sind, ob sie Protestanten sind, ob sie charismatisch orientierte Christen sind, ob es Baptisten sind, ob sie irgendwo anders zu Hause sind. Ist das nicht eine Verbrüderung, obwohl es so viele Unterschiede gibt? Und umgekehrt, wer hat denn da zusammen gebetet in der Öffentlichkeit? Waren das nicht Christen, die sehr stark sich unterscheiden, charismatische Christen, die dabei waren, vielleicht katholische Christen, vielleicht auf einer anderen Weise? Sagt uns nicht 2. Timotheus 2, dass wir uns absondern sollen von allem, von aller Ungerechtigkeit? Da sagt der Apostel Paulus in Vers 19, der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind. Jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Ja, vergessen wir nicht, wir sollen abstehen von jeder Ungerechtigkeit. Und natürlich im Privaten, du triffst jemanden im Zug und das ist einfach großartig, dann darfst du mit ihm zusammen beten im privaten Umfeld. Aber hier gebe ich ein Statement in der Öffentlichkeit ab. Christen gehören zusammen. Ja, aber ist das nicht so? Ist das nicht, könnte man einwenden, ist das nicht jetzt eine Möglichkeit, wo man dieses Einssein in Christus, dieses Einssein der Kinder Gottes, wo man das in wunderbarer Weise auch bezeugen kann? Ja, die Frage ist doch, ist das wirklich ein Einssein, ohne auf Kosten der Wahrheit zu sein? Ich sage nochmal, wenn du privat bist beim Einkaufen und triffst auf einmal einen Gläubigen, da freust du dich und da betest du auch zusammen. Aber in der Öffentlichkeit gebe ich ein Statement ab, dass alle Christen zusammengehören. Und in dem Leib Christi sind alle Kinder Gottes verbunden. Aber Gott sagt, steh ab von der Ungerechtigkeit. Gottes Wort sagt auch, dass wir eben keine Gemeinschaft pflegen sollen, wenn da Hindernisse sind. Und jetzt denk an die Kirchen, wo zum Teil Götzendienst geübt wird. Ja, schau dir das Video von Stefan Drücke nochmal an, über die Marienverehrung, Heiligenverehrung. Können wir da gemeinsame Sache machen? Das ist doch ein gewisses Unterscheidungsvermögen, was uns vielleicht in der einen oder anderen Stelle abhanden gekommen ist. Wir wollen dabei bedenken nach Kolosser 3, dass wir ausdrücklich aufgefordert werden für unser Leben. Kolosser 3, Vers 17, alles. Was immer ihr tut, im Wort und im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, danksagend Gott, dem Vater, durch ihn. Das, was wir machen können, in diesem Bewusstsein, im Namen des Herrn, im Auftrag des Herrn, in der Kraft des Herrn, in Übereinstimmung mit dem Herrn Jesus, und zwar in jeder Hinsicht, das können wir machen, das wollen wir machen. Wenn wir in dieser Weise auch einmütig zusammen Gott danken können, dann ist das gut. Aber vergiss nicht, es ist interessant, dass Gottes Wort über Gemeinschaft spricht im Neuen Testament. Und der erste große Abschnitt, der darüber spricht, ist 1. Korinther 10. Und da ist davon die Rede, dass es den Tisch des Herrn gibt. Und diese Gemeinschaft des Tisches des Herrn, da ist ganz klar, dass sie abgesondert ist von allem Verkehrten, von allem, was dem Herrn, der Autorität des Herrn, dem, was der Herr in dem Wort Gottes sagt, entgegensteht. Das darf man natürlich nicht ausspielen gegen 1. Johannes 1. 1. Johannes 1 ist später geschrieben worden. Das heißt, Gottes Wort zeigt uns zunächst, dass die wahre Gemeinschaft immer nur in Absonderung vom Bösen ist. Aber dann zeigt er, dass uns das den Blick nicht einengen soll, dass es eine Gemeinschaft gibt der Familie Gottes, der Kinder Gottes. Und das ist ja das, was jetzt bei dem Fußballspiel so ein bisschen im Vordergrund gestanden hat. Und das dürfen wir auch nicht einfach wegdiskutieren. Es gibt diese wunderbare Gemeinschaft der Kinder Gottes. Die steht natürlich nicht im Widerspruch zu 1. Korinther 10, aber sie gibt einen gewissen Rahmen für diese Dinge, wie auch diese Belehrung in 1. Korinther 10 einen Rahmen gibt für die Belehrung in 1. Johannes 1. Und deshalb kehren wir dann wieder zurück zu 1. Korinther 10, kehren zurück zu 1. Johannes 1. Summa summarum, zusammenfassend, wir freuen uns, dass hier Gläubige sich zum Christentum bekannt haben. Aber lasst uns bei aller Freude nicht das Unterscheidungsvermögen aufgeben, dass Gottes Wort über Gemeinschaft etwas sagt, über das Miteinander etwas sagt. Und das ist auch in unserer Zeit, gerade in unserer Zeit, wo wir ja auch für Jüngere ein Vorbild sein wollen, wo wir Jüngeren eine Hilfe sein wollen, ein biblisches Unterscheidungsvermögen nötig macht, es nötig ist, damit wir in jeder Hinsicht im Namen des Herrn Jesus handeln und reden und dann auch eben unser Leben führen können. Das möchte er. Und das führt natürlich am Ende dazu, dass wir beten dafür, oder nicht? Dass dieses Gebet, diese Gebete, dieser Gebetskreis ein echtes, leuchtendes Zeugnis hinausbringt, damit viele Menschen, gerade in dieser Welt, wo dieser Fußball zu Hause ist, noch zur Bekehrung kommen und den Herrn Jesus als Retter annehmen.